Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Ich bin Anne Mende und bringe seit über 10 Jahren Menschen auf pumora.de das Sticken bei. Heute ist Judith Gumlich bei mir zu Besuch und mit ihrem Buch Stick auf Strick schlägt sie die Brücke zwischen diesen beiden Welten. Mit großen Blumen und floralen Ornamenten verschönert Judith seit Jahren ihre Garderobe und zeigt, wie man mit einfachen Garnresten individuelle Kunstwerke schaffen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Also, mein Name ist Judith Gumlich. Ich wohne in Hamburg und ich bin von Beruf Schneiderin. Das heißt, ich habe schon eine Affinität zu Handarbeiten, bringe ich schon mit. Und zum Sticken bin ich so vor 14 Jahren gekommen. Eigentlich, also ich hatte es natürlich als Kind ein bisschen gelernt von Großmutter und in der Schule und habe dann aber verstärkt damit angefangen, als mein erstes Patenkind unterwegs war. Und ich bin auch leidenschaftliche Strickerin und ich hatte ihr eine riesige Babygarderobe gestrickt und hatte aber das Gefühl, irgendwas fehlt, da eine persönliche Note, ein bisschen Verzierung oder so. Und dann fing ich an, die gestrickten Sachen zu besticken.
Ja.
Das war so ein bisschen der Initial.
Ja. Ja, das ist witzig, weil ich das ganz oft höre und bei mir war es auch so, dass es mit kleinen Kindern anfängt. Egal, ob es jetzt die eigenen sind oder Nichten oder Cousinen oder irgendwas. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man da ein bisschen verspielter rangeht vielleicht und dass es so kleine Projekte sind, an die man sich vielleicht mehr rantraut, ne?
Ja, und ich habe mich eben auch erinnert, meine Großmutter, die hat unsere Kleidung oft gestopft, weil wir waren 3 Kinder, also wir erbten dann immer die Sachen von unseren Cousins, Cousinen, Geschwistern. War viel zu stopfen, ist viel kaputt gegangen und die hat immer über die gestopften Stellen noch kleine Stickereien gemacht. Und ich fand das als Kind extrem schick, diese Blümchen. Also da war ich richtig stolz. Das war irgendwie nach dem Stopfen schöner als vor dem Stopfen. So.
Ja, und na, das ist natürlich auch eine schöne Erinnerung oder Tradition, die dann damit einhergeht.
Ja.
Das ist natürlich schön. Ich hatte auch so ein bisschen gelesen in dem Bezug, dass du in der Kostümabteilung oder sowas arbeitest.
Genau, also ich habe schon am Theater gelernt und arbeite seitdem immer in den verschiedenen, also Kostümabteilungen an Theatern, verschiedenen Positionen. Jetzt bin ich in der Schneiderei wieder.
Ja, das ist ja cool. In der Richtung wollte ich eigentlich auch meine Ausbildung machen damals. Habe ich dann aber doch ein bisschen umorientiert. Aber das ist ja auch immer sehr hektisch teilweise, ne? Wenn dann für die eine Produktion und dann müsste es dann alles fertig werden.
Ja,
also ist ja auch ein spannender Hintergrund, wo man ja auch viele unterschiedliche Techniken auch ausprobiert, bestimmt, oder?
also man kommt mit sehr viel verschiedenen Materialien und einfach auch, ja, so Herausforderungen, ne, trifft man, ne? Es kommt jemand, ein Kostümbildner, der sagt, so und so möchte ich das gerne haben und dann muss man sich überlegen, wie man das umsetzt, mit was man hat oder was man noch kauft, ja.
Ja, auf jeden
Wird
Fall.
wirklich nie langweilig.
Das glaube ich, ja. Ja, also hast du eher die Sachen, also du hast ja sozusagen in der Familie schon diesen Einfluss sozusagen gehabt, dass man Handarbeiten machen kann und was man da so Schönes machen kann. Hast du das in deiner Familie gelernt oder hast du dir das selber beigebracht?
Teils, teils. Also ich habe schon so eine, wie so eine Handarbeitsgrundausbildung in der Familie bekommen. Also meine Großmutter war auch Hauswirtschaftslehrerin, die war extrem gut in allen Dingen. Also von der habe ich auch bügeln gelernt, wirklich Schuhe putzen, stopfen. Und die war auch ganz pragmatisch. Also das war auch immer nicht so ein Riesending, das zu machen, sondern das wurde einfach erledigt so. Ne? Das war so ein Mindset sozusagen stand ein bisschen dahinter und stricken natürlich, nähen sowieso. Meine Mutter hat auch selber viele Klamotten für sich genäht und dann so die bisschen spezifischeren Sachen, die habe ich mir dann selber beigebracht.
Ja. Na, das ist natürlich ein Riesenvorteil, sage ich jetzt mal, wenn man so früh schon damit in Berührung kommt und das so Normalität hat sozusagen. Ne? Dann ist es ja gar nicht in dem Sinne wie so ein Hobby, sondern es ist einfach ganz normal, dass man das mit einfließt. Ja. Und wie bist du dann, genau, zum Sticken hattest du ja schon gesagt, dass du dann hast du direkt sozusagen mit den Sticken auf Stricksachen schon direkt gestartet mit dem Sticken?
Ja, das war auch so genau, weil ich
Ja.
eben so viel gestrickt habe oder immer noch strick, war das sozusagen mein Untergrund, den ich zur Verfügung hatte. Ich hatte auch ein paar Sachen natürlich schon gesehen und ein bisschen recherchiert und so. Und mir hat das unheimlich gut gefallen, diese Kombination aus den Maschen, die ja auch schon mal ein Eigenleben mitbringen,
Ja.
sag ich mal, und darauf noch diese Lage dieser Verzierung einfach.
Ja, also ich habe auch schon auf Stricksachen so ein bisschen versucht zu sticken und ich finde das wirklich eine ganz schöne Herausforderung, weil man ja wie so einen Raster irgendwie hat, also wenn es jetzt glatt rechts gestrickt ist oder auch selbst bei links, wo, wie du so schön sagst, ein Eigenleben eigentlich schon da ist, was halt ein komplett anderes ist, was man vom Stoff gewöhnt ist, dann
Genau,
sozusagen, ne, von dem ganz normalen Gewebten. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend. Ich habe mich ja auch noch mal ein bisschen auf deinem Instagram-Account durchgewühlt, auf der Suche nach Sachen. Und ich fand es echt faszinierend, wie detailliert du auch tatsächlich Motive stickst. Weil das, was ich probiert habe, das geht halt nicht sehr weit über die Webrose oder halt die Margeritenstichblümchen hinaus, weil das sich noch relativ gut in die Strickerei sozusagen mit einfügt. Aber du hast ja richtig Insekten und sowas alles noch gemacht. Das fand ich echt spannend. So, wie war es denn, ein Buch zu schreiben und wie bist du eigentlich an die Sache rangekommen? Also wurdest du gefragt oder hast du das initiiert?
Ja, also ich habe schon als ich sag mal, als ich anfing mit der Stickerei auf Strick, habe ich schon gemerkt, also wenn ich zum Beispiel jetzt auf einer Wollmesse war oder also Strickfestivals bin ich öfter hingefahren, habe ich schon gemerkt, dass die Leute Interesse hatten und oft gefragt haben, wie hast du das denn gemacht? Und wow, das sieht ja toll aus und so. Und da habe ich irgendwann angefangen, Workshops zu unterrichten hier in Hamburg, also wirklich im ganz kleinen Rahmen. Und da hatten mich öfters dann die Workshop-Teilnehmerinnen gefragt, kannst du irgendein Buch empfehlen? Und also ich habe sehr viele, du vielleicht auch, japanische Stickbücher, da gibt
Ja.
es ja auch oft mit Wolle gestickte Motive, aber halt nichts auf Strick. Und es kam dann tatsächlich immer zu dem Moment, in dem ich sagen musste, es gibt gar kein Buch darüber,
Ja.
über genau diese spezielle Technik. Ja, und dann kam Corona und die Pandemie und hockten zu Hause so ungefähr. Ich hatte Zeit und dann habe ich gedacht, jetzt fang das mal an aufzuschreiben, zu sammeln. Hatte eigentlich erstmal so die Idee von vielleicht so einem kleinen Booklet oder so, ne, was man so
Ja.
austauschen kann. Und dann wurde das aber immer größer und umfangreicher. Ich habe dann so ein Konzept geschrieben und dachte, oh, nee, so ein Buch wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und habe dann überlegt, wer macht denn schöne Bücher oder Bücher, die mir gefallen, so vom Stil. Und dann ist mir natürlich der Leine Verlag in Finnland eingefallen, weil die machen unheimlich tolle Strickbücher.
Ja.
Und also einfach sehr schön gemachte Bücher. Ja, und dann habe ich denen mein Konzept geschickt und die haben dann sofort Ja gesagt.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr cool, dass du da auch wirklich von dir aus schon, weil ich glaube, alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, dann war das eher so, dass der Verlag auf diejenigen zugegangen ist. Bei mir war das ja auch so. Aber bei einem Strickverlag macht das ja auch total Sinn, weil es ja thematisch viel besser dazu passt und die Leute eigentlich schon erreicht dann im Endeffekt, als bei den Handstrickern jetzt, Stickern jetzt sozusagen.
Ich hatte auch das Gefühl, das war so, also man merkt es ja immer ein bisschen auch so in der Mode oder so, so Strömung, dass so eine Zeit gekommen war, in der auch ein bisschen so ornamentalere Sachen, so Verzierungen wieder mehr sichtbar waren. Und deswegen habe ich auch gespürt, ein bisschen, kriegt man natürlich auch im Kostümbild dann so mit, dass das auch wieder so in ist, vielleicht ein falsches Wort, aber es kam wieder auf, ne?
Ja.
Also so diesen mehrfarbig Stricken, diesen sehr verspielten Mustern in den letzten Jahren und
Das stimmt, ja. Ja, ich habe ja im Prinzip auch 2004 mit dieser Strickbubble auch angefangen und mit selber Garn färben und spinnen und so und bin dann auch so in das Stricken dann in das Sticken reingekommen. Und ich finde auch das sehr spannend zu beobachten. Das ist jetzt nun auch schon 20 Jahre her. Wie so diese Strickwelt sich so entwickelt hat, so von Anfang und wie jetzt eigentlich auch viel, ich meine, das war damals auch schon, aber auch so dieser Trend, eben mehr mit Handstrickgarn zu arbeiten, die eben auch auf natürlicher Basis sind.
Ja,
Klar muss man natürlich auch immer ein bisschen gucken. Ich meine, es ist ja auch eine Kostenfrage letztlich dann, ne? Aber dieses Bewusstsein, dass man dann halt nicht einfach nur viel strickt, sondern eben bewusster strickt, auch wie die Motive sich auch letztlich dann verändert haben. Jedenfalls sehr spannend zu sehen, ja. Und genau, da kommen wir doch mal gleich zu den Tipps, denn ich habe ganz viele Fragen rund um das Stricken auf. Das ist ganz furchtbar. Warum ist das deutsche Wort Stricken und Sticken so gleich?
Ja, es ist ein, wie sagt man, ein Zungenbrecher.
Ja. Also Sticken auf Stricksachen. Du arbeitest ja auch, wie ich gesehen habe, bei diesen sehr ornamentalen Sachen mit einem Stickvlies, habe ich
Genau, und
gesehen, ne?
das muss ich auch sagen, das war dann auch so ein bisschen für mich so der Game Changer, als ich das entdeckt habe, weil das ist ja eigentlich sonst für Maschinenstickerei wird es, glaube ich,
Ja.
viel verwendet. Und also meine ersten Versuche sind eben leider nicht so gut gelungen, weil natürlich, wenn man auf Gestrick stickt, hat man ja halt einen elastischen Untergrund. Und das ist halt einfach die Herausforderung, ne?
Ja.
Den muss man, also diese Elastizität muss man im Grunde für die Zeit des Stickens einmal fixieren. Und
Ja.
dafür ist Stickvlies perfekt, finde ich.
Ja.
Und als ich das dann also oder so entdeckt hatte und da ging es dann wirklich einfach ab dem Moment.
Ah ja, dann muss ich das mal auch mal probieren.
Ja, das ist wirklich, du wirst merken, das ist ein
Ja.
Riesenunterschied. Und du kannst natürlich auch toll deine Vorlagen draufzeichnen, ne?
Ja, weil
Dann.
das ist ja schon eine große Herausforderung. Man kann ja nicht einfach auf dem Pullover drauf rummalen. Also geht schon, aber man muss ja dann hier die normalen zum Wegfüllen, die Stifte, die malen ja gar nicht auf so einem weichen Untergrund letztlich, ne? Ja, und genau. Du benutzt auch nicht das zum Aufkleben, sondern eher das, oder welches benutzt du?
Ja, also ich benutze eigentlich dieses Solo-Vlies von
Ja.
Freudenberg. Ist eigentlich mein Liebstes so, weil das ist gut weich und hat eine schöne Oberfläche. Und ich spanne dann beide Lagen, das Gestrick und das Vlies obendrauf,
Ja.
den Stickrahmen ein,
Ah ja.
justiere dann sozusagen das Gestrick, dass es halt weder auf Zug noch lapprig ist, sondern dass ich es wirklich schön glatt liegen habe, weil sonst kann man einfach auch die Fadenspannung von den Stichen nicht kontrollieren und dann bei großen Flächen, das zieht sich wirklich sehr unschön zusammen und manchmal verschwinden halt Stiche durch die Maschen und so.
Ja.
Und das Vlies, das garantiert halt, dass die Stiche halt wirklich glatt liegen, ne, und auf der Oberfläche bleiben, da wo sie sein sollen.
Ja, na, das gibt mir ja ein bisschen Hoffnung und vielleicht auch unseren Zuhörern, das mal auszuprobieren. Benutzt du irgendwie, welche Nadeln benutzt du jetzt dafür? Die müssen ja dann schon ein bisschen größer sein, nehme ich mal an, oder?
Ich nehme immer diese mit Spitze auch, weil man halt durch das Vlies ja durchstechen muss, durch die
Ja.
beiden Lagen. Und meistens nehme ich so 18, 20er Größe. Zwischen 16 und 20, die drei
Ja.
Größen benutze ich eigentlich.
Ja.
Und
Und dann
mit denen komme ich gut klar.
benutzt du ja auch eher anderes Garn als das reguläre Stickgarn, sage ich jetzt mal so, ne? Was benutzt du da immer so gern?
Ich benutze eigentlich meine Wollreste am liebsten dafür, weil ich meine, wenn Wolle der Untergrund ist, macht es irgendwie Sinn, auch die zweite Lage, die dann drauf liegt, aus Wolle zu machen, ne? Wegen
Ja.
Maschen. Licht, wie sagt man, Lichtechtheit
Ja.
und ich
Genau.
nehme alles, was ich übrig habe. Ich kaufe also nichts Neues zum Sticken. Ich nehme einfach meine Wollreste und
Ja.
wenn mir eine Farbe gefällt und ich brauche aber ein bisschen mehr Volumen, dann nehme ich einfach den Faden doppelt zum Beispiel oder vierfach oder also ich habe so
Ja.
eine Riesenkiste, da tue ich alle meine Reste rein und die benutze ich dann
Ja, ich
drauf.
sag mal, jeder, der strickt, hat eigentlich immer Wollreste übrig
Ja,
letztlich, ne?
ja.
Das ist natürlich ganz praktisch und ist ja dann auch ein gewisser Nachhaltigkeitsgedanke, dass man das dann auch weiterverwenden kann, noch für andere Sachen. Denn mit so 8 Meter Stickgarn vom gekauften normalen Baumwollgarn, da kommt man ja jetzt bei so großen Flächen, wenn man jetzt voluminös strickt, nicht sehr weit letztlich, ne? Also das ist ja schon sehr viel, was man da verbraucht.
Und das ist ja, hat ja auch kaum so Elastizität, ne, so ein Baumwollstickern. Und das funktioniert einfach nicht so gut auf so einem Untergrund wie ein Wollgestrick. Also da ist wirklich gut mit Wolle auf Wolle zu sticken. Und ja, eigentlich muss man sich gar nicht viel dafür kaufen. Ich meine, das Vlies eigentlich. Und Stickrahmen, Ist auch gut, wenn man so ein bisschen so ein höhere nimmt, weil man ja halt ziemlich viel Volumen zwischen die Ringe sozusagen unterbringen muss. Und die gibt es ja auch oft irgendwie bei eBay Kleinanzeigen.
Ja.
Die alten, hohen,
Ja.
stabilen, ne? Und den Wollreste, eine Nadel und dann kann man loslegen. Also.
Also ich finde auch, gerade was so Handarbeitssachen anbelangt, gibt es eigentlich in Second-Hand-Läden oder ja, also da gibt es ganz oft auch wirklich, vielleicht jetzt nicht immer die richtige Farbe, die man jetzt mag oder sowas, aber wenn man sich wirklich so erstmal ausprobieren möchte, finde ich auch, gibt es da
Ja.
auch viele Sachen, die man sehr günstig kriegen kann, wo man gar
Ja.
nicht so viel investieren muss jetzt
Ja,
in
nee,
Geld.
ja.
Gibt es denn Untergründe, auf die du schon gestickt hast, wo du dir sagst, oh nee, nie wieder? Oder?
Ja, also je fester das Gestrick ist, desto besser. Und also wenn ich selber mag halt gern so ein bisschen rustikalere Garne, die auch so ein bisschen, ne, aneinander filzen.
Ja.
Ich finde, je lappriger das ist und je löchriger das ist, desto schwieriger wird es. Also ein Lochmuster würde ich jetzt nicht besticken, weil in
Das ist schon
nichts
eine
kann man ja nicht
Herausforderung.
sticken.
Ja, das ist ja schon fast dann so
Ja.
wie Tüll besticken sozusagen,
Genau,
ne? Nur ein bisschen die
das wäre ein
Größe.
anderer Ansatz, ne? Das müsste man anders angehen. Aber ansonsten ist eigentlich, also man kann auch so mit kleinen Strukturmustern, jetzt so ein Perlmuster oder so, kann man auch sehr gut besticken. Was nicht so gut ist, ist Sachen, die dann wirklich so stretchig sein sollen, wie Bündchen, ne? Also
Ja.
die Stickerei ist einfach nicht dehnbar. Also ich stick dann eher schon auf die Teile, die dann nicht auf Zug sind.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall. Weil da muss man ja dann im Endeffekt Stickstiche benutzen, die das so ein Stück weit auch
Ja,
mitmachen dann letztlich,
genau,
ne? Und kann dann nicht
ja.
so sein Muster so einfach generisch
Genau,
drüber packen.
genau.
Gibt es denn was, was du gerne früher gewusst hättest, um dir das Leben zu erleichtern beim Sticken auf Strick?
Also definitiv die Tatsache, dass dieses Stickvlies gibt. Das war richtig so ein Wendepunkt
Ja, das glaube ich.
und ich finde auch einfach die richtige Nadelgröße zu nehmen, finde ich, wie beim Sticken, macht auch zwischen einem frustrierenden Erlebnis und einem freudigen Erlebnis wirklich einen Unterschied, dass man da nicht, also viele, denke ich, nehmen auch oft zu große Nadeln, ne? Dass es
Okay.
dann wirklich sehr schwer durchgeht. Und nö, ich glaube sonst nicht.
Naja,
Einfach die Hemmung ein bisschen verlieren. Also das hat mir geholfen. Ich mache viele Probeläppchen. Ich finde es total schön, erstmal was auszuprobieren.
Ja. Ich glaube, als Stricker ist man es ja auch gewöhnt, dass man so einen Testlappen macht, allgemein,
Ja,
für, wenn man jetzt einen
ja.
Pullover strickt. Also sollte man zumindest.
Ja.
Ich habe mir früher auch immer die Zeit nicht so genommen dafür und habe mich ganz oft geärgert, weil es dann doch irgendwie nicht, weil man ja nicht immer genau das Garn nimmt, was in der Anleitung steht, sondern
Ja,
doch ein
genau.
anderes oder so. Und da habe ich mich ganz oft geärgert und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann macht man das jetzt halt mit der Maschenprobe.
Ja.
Und dann hat man ja eigentlich auch schon was da, was man nehmen kann, um zu testen, welche
Genau.
Stiche funktionieren
Ja.
jetzt auf dem Pullover so, ne?
Ja. Kann man sich gleich ein bisschen größer stricken, einfach, dass die in den Stickrahmen reinpasst.
Ja.
Dann kann man da sofort ausprobieren.
Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, bei meinen Versuchen jetzt so, dass auch tatsächlich die Naturgarne, dadurch, dass die ja so ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, mehr Griff haben,
Ja.
als jetzt so Polyestergarne, die sind ja sehr locker leicht. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass es auch leichter ist, auf so Naturgarnen überhaupt zu sticken. Also
Ja.
zumindest bei Schafwolle auf jeden Fall.
Ja.
Alpaka und Baumwolle sind ja dann auch wieder andere, es ist ja wieder eine ganz andere Konsistenz
Ja.
irgendwie. Und
Ja.
ich finde, Schafwolle ist ein sehr schönes Medium, um das dafür zu benutzen, weil einfach die Maschen so ein bisschen, ja, wie du so schön sagtest, die verbinden sich halt irgendwie
Ja.
miteinander.
Ja.
Und so kommt ja auch die Stickerei, die oben drauf kommt, verbindet sich dann auch mehr
Ja,
damit, ne?
ich finde auch schön so einen Kontrast manchmal, also dass man, wenn man vielleicht so ein Kleidungsstück hat aus einer sehr, eben so einer natürlichen Wolle, wenn man dann so ein Garn nimmt zum Sticken, was zum Beispiel vielleicht einen Seidenanteil hat, ne, das sieht auch schön aus, wenn man so einen Glanz hat auf sowas, ja, rustikalen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Da war ich ein bisschen schockiert, weil für mich im Kopf ist immer so dieses Seide darf nicht gewaschen werden, so.
So.
Und da hatte ich dann so gesehen, wie du dieses Stickvlies da drunter hattest, dachte ich mir so, Moment mal, das muss doch dann irgendwie nass gemacht werden. Ist das kein Problem, wenn man jetzt so eine Seidenstickerei drauf macht?
Meinst du jetzt mit den seinen Bändchen?
Genau.
Richtig? Ja, also ich habe die einfach gewaschen. Ich habe das
Ja.
mal ausprobiert und die sehen natürlich anders aus als ungewaschen, aber ich mag das gerne, weil das wird dann so
Ja.
ein bisschen, es hat dann so was Sprödes, wie so aus alten Zeiten, weißt du, wie so
Okay.
ein bisschen so was
Okay.
Rokoko, Mürbes, so. Also ich finde, das
Ja.
sieht ganz toll aus. Nee, ich wasche die immer mit kalt, also kalt.
Ja, also wäschst du die aber quasi im Wollwaschgang dann sozusagen in der Waschmaschine oder mit der Hand?
Nur mit der Hand im
Mit der
Waschbecken.
Hand dann.
Das ist so fragil, dass
Ja,
dann lieber
okay.
mit Handwäsche, ja.
Ja, das hat mich auch einige Jahre gekostet, mich mal zu überwinden. Ich habe immer alles, was ich gestrickt habe, mit der Hand gewaschen, weil ich immer Angst hatte, dass es irgendwie. Und dann war dann aber so, okay, ich habe jetzt hier so eine Riesendecke, die ich irgendwann mal gestrickt habe, die müsste jetzt mal gewaschen werden.
Ja.
Also ich probiere es jetzt einfach mal im Wollwaschgang und dann hat es tatsächlich funktioniert. Und dann habe ich erstmal alles da reingeschmissen, was Wolle war, weil ich dann so
Ja.
erleichtert war, dass das halt
Ja.
tatsächlich funktioniert, weil ich immer so skeptisch war, dass mir das alles einläuft und da steckt
Ja.
ja so viel Arbeit drin auch in der
Ja.
ganzen Sache.
Das ist bitter, wenn es dann
Ja, auf
perfekt
jeden Fall.
rauskommt. Ja.
Alles klar. Also Seide mit der Hand dann trotzdem.
Ich
Da.
würde alle Stickereien mit der Hand, weil ich meine, die sind natürlich, die Fadenflottungen, ne, die sind ja viel größer als das Gestrick. Und ich meine,
Ja, okay.
wenn vielleicht auf links drehen,
Ja.
zuknöpfen, innen Waschbeutel, aber auch da, weißt
Ja.
du, du hast viele lose Fäden, die ja obendrauf liegen. Ich würde dann,
Das stimmt, ja.
oder auch lüften einfach erstmal. Ist
Ja.
erstmal auch gut.
Das
Ja.
ist ja das Schöne an der Schafwolle, dass die eben gar nicht so viel gewaschen werden muss vom
Ja.
Prinzip. Ja. Was bedeutet es für dich, Handarbeiten zu machen?
Also das ist ein elementarer Bestandteil in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Also
Ja.
das reicht von, ich glaube, Dingen, die mir ganz oft gar nicht bewusst sind, ne, dass es mich einfach beruhigt und also ich mag vor allem dieses Repetitive eben beim Sticken, ne? Das bringt mich auch oft in so einen Zustand, in dem meine Gedanken dann so ein bisschen freier werden und ich einfach so, ja, ein bisschen wie so eine Meditation. Und ich finde es unheimlich schön, was zu erschaffen, also dabei zuzugucken, ne? Das, was entsteht. Also ich bin jemand, der, ich freue mich einfach auch, wenn ich so was Tolles am Ende, ein tolles Produkt oder Kleidungsstück oder was auch immer
Ja.
hergestellt habe. Ja, und ich mag es einfach auch. Es kommt vielleicht auch ein bisschen so von meiner Großmutter. Also mir ist meine Kleidung zum Beispiel wichtig. Ich habe nicht so viel Kleidung und die pflege ich aber auch. Das ist natürlich auch mein Beruf vom Theater, ne? Ist im
Ja.
Grunde ja die Erhaltung und Pflege von Kleidungsstücken, Kostümen. Also da ist auch ziemlich viel bei mir so Nachhaltigkeitsgedanke und ich mag es eben auch so eine Idee, die ich vielleicht habe oder irgendwas, was ich sehe in der Natur, bei mir im Garten oder so. Also so dieser, ich weiß nicht, ob man das dann künstlerischen Prozess nennen könnte. Also das sozusagen umsetzen in so eine eigene Sprache oder
Ja.
ja.
Du kannst, glaube ich, Gedanken lesen. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Dass du ja sehr viele Naturmotive nimmst und ja, wie das so mit deinem, du hast ja auch einen schönen Garten, habe ich gesehen.
Ja.
Wie das so ineinander greift. Denn ich habe das auch bemerkt, nachdem wir sind ja 2020, haben wir ja hier dieses Grundstück gekauft und haben dieses alte Haus hier ausgebaut und haben auch sofort angefangen mit Garten, weil das eigentlich für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt war. Und seitdem wir hier so wohnen, merke ich auch, dass man die Jahreszeiten ganz anders wahrnimmt
Ja.
und eine ganz andere Wertschätzung für so Kleinigkeiten wie eine Blume mit einer Biene drauf oder sowas.
Ja,
Man schaut
eine
viel mehr hin.
Knospe. Ja.
Ja, und man merkt auch, wie lange bestimmte Prozesse, wie ein aus so einer kleinen Knospe dann plötzlich so eine Blume
Ja.
wird. Und
Ja.
ich finde das ganz spannend, weil das ja schon einen sehr großen Einfluss bei vielen, die einen Garten haben, in den kreativen Prozess auch
Ja.
mit drin haben. Kannst du das auch so? Hast du das bei dir auch beobachtet?
Unbedingt, ja. Also bei mir ist das auch. Also ich weiß nicht, dass auch wie du sagst, so der Rhythmus der Natur ist, glaube ich, auch bei mir wie so gleichgeschaltet mit dem Herzschlag so ungefähr. Ne? Ich bin ja auch noch Imkerin, da ist es noch
Stimmt, ja.
intensiver, genau, dass man natürlich genau weiß, was passiert gerade, was blüht gerade, wie ist die Witterung, das Wetter und so. Und ich bin eigentlich immer in meinem Garten.
Ja.
Zeige ich auch gleich nochmal. Und ich sitze einfach aber auch ganz oft und beobachte, weil ich habe eben auch einen sehr naturnahen Garten, da passiert unheimlich viel, also was die Bewohner und Gäste angeht. Und ich finde, es gibt, also das für mich ist das einfach Perfektion, ja, so was ich, was man da beobachten kann. Also die Linien, die Farben, die Kombinationen der, ich weiß nicht, so die Dynamik von unterschiedlichen Formen und so. Und also
Ja.
macht da auch oft mal so eine Zeichnung oder ja, Fotos. Und
Ja.
das ist eigentlich meine Haupt, ich sag mal, Hauptinspirationsquelle. Ja,
Ja, und
ganz.
es ist ja auch nicht umsonst, dass Blumen und Insekten eins der Hauptmotive
Ja.
sind, überhaupt generell
Ja.
durch alle Zeiten durch.
Ja.
Also,
Ja.
das kommt ja
Ja.
nicht von ungefähr. Es ist irgendwie was, was einen als Mensch oder was viele Menschen im Inneren einfach berührt, denke ich. Also,
Ja.
vielleicht jetzt nicht unbedingt die Insekten. Aber die Blumen auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein universales Thema, was einfach immer wieder präsent
Ja.
ist. Also
Ja.
selbst wenn es mal eine Phase lang zu kitschig ist, ich glaube, es gibt dann aber immer irgendeine minimalistische Form der Blume,
Ja.
dann immer wieder durchsetzt. Dann so
Ja.
eine,
Ja, auf jeden Fall.
Viele trauen sich ja nicht, direkt jetzt mit so einem großen Motiv anzufangen. Weil gerade wenn man jetzt einen selber gestrickten Pullover hat, dann weiß man ja, wie viel Arbeit, wie viele Stunden da drin
Ja.
stecken. Und ich glaube, also für mich persönlich ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel den Pullover sehe oder die Jacke sehe, die du jetzt gerade anhast, ich hätte totalen Bammel, da jetzt das Stickvlies drauf zu batschen und dann
Ja.
einfach loszulegen.
Ja.
Was wäre denn so eine Herangehensweise für Leute, die da ein bisschen vorsichtiger sind und ein bisschen Mut brauchen dafür, das zu machen.
Also, ich finde so auch kleine Stickereien total schön, weil ich denke ganz oft, die sind ein bisschen wie so Schmuck, ne? Also wie eine kleine Brosche oder eine
Ja.
Verzierung an der Mütze oder so. Also ich finde, man kann auch mit einem ganz kleinen Blümchen oder einem ganz kleinen Motiv, einem kleinen Insekt zum Beispiel auch, sehr gut starten. Und was ich oft mache, ist eben, dass ich diese Maschenprobe besticke und die kann man dann auch gut nehmen, um zum Beispiel so eine Positionierung zu gucken, ne? Dass man sich
Ja.
in sein gestricktes Kleidungsstück anzieht und dann kann man die da so hinhalten oder feststecken und mal gucken, finde ich das schön so oder würde
Ja.
ich da noch ein bisschen mehr dazu machen?
Stimmt, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Weil gerade hier so in dem Bereich, wenn man es jetzt so flach liegen hat,
Ja.
macht man plötzlich, wenn man es anhat, an der falschen Stelle.
Bei Blumen.
Genau, seine Blume auf den Nippeln sozusagen. Das ist dann kontraproduktiv. Also ich meine, gibt ja auch Menschen, die das schön finden.
Warum nicht? Ja, eben. Ja.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man das wie so eine Ansteckbrosche oder sowas sieht.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, oder halt kleine Projekte, stimmt. Ja.
Kleine Projekte und vielleicht eben auf eine kleine Maschenprobe kann man ja auch mit einem kleinen Stickrahmen, ich weiß nicht, 10 cm oder so, einfach
Ja.
mal wirklich was ganz Kleines machen. Es geht auch sehr schnell, weil die, also du hast es ja bestimmt auch gesehen, die Stiche sind groß. Also ich mache
Ja.
wirklich. Es ist jetzt, also da ist man einfach auch richtig schnell. Da macht man
Ja.
Fläche in kurzer Zeit. Das macht auch richtig Spaß.
Du benutzt eher den Plattstich dann so, ne?
Also ich benutze oft den Spaltstich auch einfach, damit für Linien und Konturen, damit die halt nicht auseinander gehen,
Ja.
wenn das, wenn die, also wegen der Maschen einfach.
Ja.
Dann nehme ich oft den Plattstich, ja, um halt Flächen zu füllen. Ich nehme aber auch ganz oft den Margaritenstich und zwar
Ja.
mit richtig dickem Faden oder richtig dickem
Hm.
Faden doppelt genommen, weil man dann ganz toll, gerade wenn man zum Beispiel Ton in Ton arbeitet, oder man kann auch das Garn nehmen, was man für seinen Pullover zum Beispiel
Ja.
benutzt hat und die Reste aufbrauchen. Und da kann man, wenn man ich, so eine Decay-Stärke, ne, so ein mitteldickes Garn, Wenn man das jetzt vierfach nimmt und so Margaritenstiche macht, dann kann man richtig plastische Blumen daraus
Ja,
zaubern
das
sozusagen.
stimmt, ja. Weil bei manchen Stichen, wie jetzt den Knötchenstich zum Beispiel, da hätte ich so ein bisschen Bedenken, dass wenn das Vlies dann weg ist, dass die gar nicht genug Untergrund hatten, um irgendwie sich
Ja,
zu befestigen, ne? Hast du
da
da
muss
einen
man
Tipp?
aufpassen, ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man, wenn man zurücksticht, einen Millimeter oder zwei neben die Ausstichstelle sticht, damit auf jeden Fall so ein Beinchen von der Masche, also ein
Ja.
Faden dazwischen ist, weil
Ja.
sonst flitzt der natürlich durch
Ja.
Strick durch.
Ich hatte mal gesehen bei einer, die so Maschendrahtzäune bestickt. Das war auch, da hat man ja auch nicht viel, aber die hatte auch so mit Farbübergängen und so weiter und das richtig flächig gemacht. Die hatte dann immer wie so eine Art Untergrund erstmal erarbeitet und darauf dann gestickt. Das dachte ich mir, wäre vielleicht auch eine Option bei Maschen sozusagen, wenn man jetzt ein paar Stiche benutzen möchte, die vielleicht ein bisschen mehr festeren Untergrund brauchen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht einfach auch zu viel aufträgt, ne? Dass man dann
Ja, und
vielleicht
ich
ein
meine,
bisschen anfängt zu hängen, sogar wenn es zu schwer wird, die Stickerei vielleicht.
und ich finde auch, also ich vermeide eigentlich, ich sag mal so brettartige Stickereien, ne? Zu große geschlossene Flächen, weil das
Ja.
einfach, dann hast du halt eben diesen Teil, der komplett unelastisch ist. Aber bei meiner Jacke, das sind hauptsächlich Margaritenstiche und das sieht ja auch schon gefüllt aus, ne?
Ja.
Da ist aber überall noch ein bisschen Platz dazwischen und so bleibt es ja auch noch bisschen flexibel, ne? So
Ja.
hast du da nicht so einen brettigen Teil in so einem elastischen
Ja, so
Kleidungsstück.
ist das ja oft bei maschinengestickten Sachen, dass es so viel ist, dass es dann eigentlich schon so knickbar ist, dann eigentlich, ne? Und ja, das stimmt. Ja, das ist halt, finde ich, auch so ein bisschen die Herausforderung, wenn man gestrickte, also wenn man ein Kleidungsstück bestickt, das ist ja dann kein Kostüm, sondern man trägt es ja die ganze Zeit und dann muss es sich halt auch mitbewegen können und sich gut anfühlen. Ach genau, da hatte ich nämlich noch eine Frage, die kriege ich nämlich auch ganz oft gestellt in Bezug auf Kleidung besticken, was mit der Rückseite ist von der Stickerei. Lässt du die so offen? Vermeidest du auch irgendwie Knoten auf der Rückseite? Wie machst du das?
Also ich habe das schmerzhaft durch Erfahrung lernen müssen. Ich habe am Anfang auch schön schnell, schnell dicke Knoten gemacht. Und dadurch, es passiert mir tatsächlich bei dieser Strickjacke, weil die habe ich schon sehr lange oder da habe ich das gelernt, die Knoten gingen mit der Zeit auf. Durchs Tragen, ne, durchs Schubbern sozusagen und sind natürlich die kurzen Fadenenden an die Vorderseite gekommen. Die passiert immer noch, die pulle ich jetzt alle zurück und fixiere die mit Nähgarn. Total nervig. Seitdem mache ich es immer so, dass ich also, wenn ich einen Faden beginne, wirklich ein Fadenende hängen lasse und das mit einem Mini-Knoten fixiere und dann das Fadenende nochmal einwebe. Das, also, und so mache ich es beim Ende des Fadens auch, dass wirklich beide Seiten richtig gut gesichert sind. Und ich denke immer, viele Leute haben das ja so ein bisschen internalisiert, dass die Rückseite so schön sein muss wie die Vorderseite. Finde ich Quatsch. Also die muss wirklich ihre Funktion erfüllen, dass die Stiche da bleiben sind, würde ich sagen. Und also ich kann es ja mal kurz zeigen. Also bei mir sind die eigentlich, also die ist schon wild, die Rückseite,
Ja,
ne?
aber es sieht ja
Aber
trotzdem, man hat ja jetzt trotzdem keine langen Fäden, die jetzt von A nach B
nee,
gehen
genau,
oder so, ne?
das würde ich vermeiden. Gerade auch, dass so lange Fäden, Flottungen da sind. Aber da kann man ja einfach auch einmal um schon einen oder unter einen gestickten Stich runtergehen, ne, dass man es so ein bisschen einwebt auf der Rückseite. Und seit ich das so mache, hält es auch gut, muss ich sagen.
Ist es auch passiert bei einem Hemd, was ich auch sehr viel getragen habe. Da habe ich mit einem Faden, also mit halt einem so einem Teilfaden gestickt. Und da sind mir tatsächlich auch ein paar von den Knoten nämlich wieder aufgegangen, wo ich mir so gemerkt habe, da war nicht so gut. Aber ja, ich meine, man lernt ja auch da draus. Aber viele haben wirklich den Eindruck, dass man von der Rückseite noch irgendein Vlies aufbügeln müsste und so weiter, was ja bei einer Strickerei nicht ganz so. Es fühlt sich ja dann von innen nicht mehr gut aus und sieht, glaube ich, auch ein bisschen komisch aus.
Das, also meistens hat einfach auch das Gestrick genug Substanz, um das so zu halten. Also kennt es so ein Batist, ne, von so Maschinenstickerei, aber der ist ja eigentlich eher als Hilfsmittel fürs Sticken dann benutzt worden.
Ja. Also ich glaube, viele haben da auch ein bisschen zu viele Bedenken, dass es hinten aufgeht, weil ich meine, man rubbelt ja jetzt nicht die ganze Zeit dran rum. Also durchs Waschen finde ich schon, also die Fäden verkürzen sich und ich glaube, man vergisst es bei dem Knoten, ne, dass das nach und nach schrumpft und dann vielleicht durchrutschen könnte. Einen Trick kenne ich noch, dass man den Faden doppelt so lang nimmt und dann zusammen macht und dann die Schlaufe unten nimmt, um das zu verankern sozusagen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man dann mit zwei Fäden arbeiten möchte. Ne? Wenn man jetzt nur einen möchte, funktioniert das dann nicht.
Und dann hat man auch, also wenn man halt doppelfädig arbeitet, hat man durch das Nadelöhr vier Fäden sozusagen. Weißt du, dann hat man auch so ein Dick.
Nee, zwei.
Aber die Schlaufe hast du unten, ne? Die
Ja, also ich
brauchst
nehme
du.
einen Faden
Ja.
und falte den.
Ja.
Und dann fädle ich die zwei Fäden durch die
Durchs
Nadel ein.
Öhr. Genau. Und dann
Genau.
hast du aber, wenn du die Nadel durchziehst, zum Beispiel durch dieses Vlies,
Ah,
weißt du, dann wird es so
ja.
wackelig am
Das
Öhr.
stimmt.
So.
Das
Das finde ich
stimmt.
immer so, das den Nachteil da. Aber na klar, das ist dann sehr gut auch verankert sozusagen.
Ja, weil dann hat man halt nicht, also gerade wenn man schon was gestickt hat, mag ich das auch lieber, das in dem Gestickten dann auf der Rückseite zu verankern, als das vorne zu machen. Ja, ich bin da auch ein bisschen schuldig, was so Knoten auf der Rückseite anbelangt. Weil gerade bei so Sachen, die hier so an die Wand rangehängt werden, denke ich mir so, ey, das kommt niemals in die Waschmaschine. Das wird so bleiben bis ans Ende aller Tage sozusagen, ne? Aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, bei so Sachen, die man dann irgendwo aufklebt oder sowas, an wenn ich jetzt so ein Buch bespanne, dass diese Knoten und aber auch nur so Fäden, die so rausgehen, dass wenn der Stoff nicht ganz so super fest ist, dass sich das wirklich abzeichnet. Und da habe ich mich auch schon ein paar Mal geärgert. Also da. So ganz irrelevant ist die Rückseite nicht,
Nein.
aber dieser Spruch mit dem, die Rückseite muss so hübsch aussehen wie die Vorderseite, den kann ich auch schon nicht mehr hören. Das ist schon so sehr situationsabhängig eigentlich, ne?
Ja, und
Also.
also ich finde schon, dass man das ernst nehmen muss, Thema Rückseite, aber
Ja.
eher so im Sinne von Funktionalität,
Ja,
nicht
genau,
von
Funktionalität.
Schönheitswettbewerb, genau.
Ja, also weil im Endeffekt ist es ja dann wirklich eine reine Beschäftigungstherapie irgendwann, wenn man darauf so viel achten muss, dass die Rückseite hübsch aussieht,
Ja,
ne? Ja.
Rest.
Das ist so eine Regel, die man auch gut in der Vergangenheit lassen kann.
Richtig, richtig.
Ja. Du machst ja auch andere Sachen sehr viel gerne. Magst du mal berichten, was du sonst noch so an selber mach Sachen machst? Ich habe immer kein richtiges Wort dafür. Ich finde, Selbstversorger hört sich immer so sehr nach Essen produzieren an.
Ja, ich glaube, das habe ich irgendwie auch so von meiner Großmutter so übernommen. Also natürlich habe ich durch meinen Garten auch sehr viel Obst zum Beispiel und Gemüse. Also das mache ich haltbar, ne?
Ja.
Da verbacke ich Saft. Dann habe ich ja gesagt, ich habe Bienen. Da habe ich natürlich Honig, Bienenwachs, Produkte aus den Bienenwachs und einigen Pflanzen aus meinem Garten mache ich Salben, Heilsalben und dann färbe ich gern mit Pflanzen. Mal überlegen, was ich noch so mache. Ja, ich strick, ich häkel manchmal. Das mache ich aber
Ja.
nicht so gerne. Ich quilte, ich nähe gerne. Also
Ja.
ich mache alles, wo man so Sachen verwenden kann, ne? Sachen, die schon da sind, was Neues
Ja.
zu machen.
Das ist ja auch spannend, das Thema mit dem praktisch Denken. Das habe ich auch in einem vergangenen Podcast mal besprochen mit einer. Und da war dieses, dass sozusagen unsere Generation viel darauf achtet, dass etwas praktisch sein muss und man manchmal sich gar nicht diese Freiheit nimmt, einfach was zu machen, weil es einem Spaß macht, sondern dass man es immer kombiniert mit dem, ich brauche das dafür oder also dass man irgendwie wie so eine Art Rechtfertigung schon fast braucht, um was zu tun, manchmal.
Und auch so ein Effektivitätsgedanke
Ja, ja,
dahinter,
ja. Aber ich weiß auch nicht so richtig, woher das kommt. Eigentlich ist es ja, kann man ja auch, wenn ich jetzt Bilder male, muss ich die ja auch nicht alle aufhängen. Aber bei Handarbeiten ist es irgendwie ein bisschen anders.
Ja, ne, und eigentlich, also für mich ist schon auch der Prozess immer total wichtig, ne?
Ja.
Also und auch ich habe total Freude daran zu planen oder über Farben nachzudenken oder sowas. Also,
Ja.
ne, und das ist ja auch schon Arbeit.
Stimmt, ja.
Kennst du vielleicht das Buch von Frederik die Maus? Kennst du
Nee,
das? Von Leo
nee.
Leoni? Das ist so ein Kinderbuch, musst du dir mal angucken. Da ist so eine Maus, also während die anderen Mäuse alle sammeln, ne, für den Winter, so das Winterfutter, sitzt der die ganze Zeit nur da. Und der sammelt sozusagen Farben und Wärme für den Winter.
Ja.
Dann geht denen das Futter aus und er erzählt dann die ganze Zeit von den
Ah.
um Sommer und so bringt er sie durch den Winter. Und da denke ich auch manchmal ein bisschen so wie die Maus, ne? Die so
Ja.
eben.
Ja, das ist ja auch spannend, dass sie eigentlich die Moral, also quasi die Moral hochhalten, die
Ja.
Motivation zu bringen, auch ein wichtiger Punkt ist und nicht nur dieses rein praktische, wir brauchen Essen, sondern eben, dass dieser
Ja.
Zusammenhalt, das Fördern
Ja.
des
Ja,
Zusammenhalts auch
genau.
wichtig ist.
Ja.
Ja,
Und
das ist ein
eben
guter Punkt.
sowas nicht Greifbares wie Farben oder
Ja.
Eindrücke oder so, ja, eben einfach auch ihren Wert und ihre Berechtigung haben.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch immer wieder krass, wie sehr mich das auch berührt. Einfach gerade in der Strickwelt oder in der Färberwelt ist das ja auch ganz viel. Einfach einen Haufen Stickgarne oder Strickgarne, die einfach farblich sortiert sind. Das, da geht einem immer das Herz auf,
Ja,
oder?
total
Einfach
toll.
sortierte Sachen. Und wenn das nur so gemischt da liegt, dann hat das einen ganz anderen Eindruck, als wenn es einfach irgendwie so geordnet in einem
Ja.
Kreis oder sowas liegt.
Ja. Oder so Knopfregale.
Ja. Das ist schon Wahnsinn, was das mit einem macht, dass diese Ästhetik, es ist ja wirklich nur eine anders hingelegte Art und Weise letztlich,
Ja.
wie das einen irgendwo ganz tief berührt, dass man daran Freude hat irgendwie.
Ja,
Ja.
kenne ich auch.
Ich habe ja hier auch diese Stickgarnboxen, die auch so nach Farbe sortiert sind. Und das ist immer, wenn man die aufmacht, das ist immer so ein Farbfest, da einfach
Ja,
reinzugucken.
ja.
Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Hast du das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich so ein bisschen was verändert hat, dass Handarbeiten vielleicht nicht mehr so als altbacken dargestellt werden oder dass sich da irgendwie die Ansicht darüber verändert hat?
Ich denke auf jeden Fall, also auch also massiv eigentlich. Ich bin
Ja.
jetzt auch schon länger dabei, ich würde mal sagen so 25 Jahre. Und also auf jeden Fall in den letzten 10, 15 Jahren, ja, sind ja auch jetzt gerade wieder sehr viel Jüngere dazugekommen, was ich total toll finde. Und ich finde, man hat es schon so gemerkt, so vor, ja, vielleicht 10 Jahren, dass dann wirklich tolle Geschäfte auch aufgemacht haben.
Ja.
Also ich meine, ich mag auch alte Handarbeitsgeschäfte, das meine ich gar nicht, aber dass das so, genau, also ein bisschen so dieses verstaubte Image verloren hat und richtig, ja.
Ja.
Es gibt immer noch, das ärgert mich wahnsinnig, immer noch, wenn Beiträge kommen, irgendwie im Fernsehen oder in der Zeitung, wenn Journalisten dann sozusagen als Intro schreiben, so stricken Oma-Zeug, ne? Also,
Ja.
ist einfach schon so lang nicht mehr, ja.
Ja. Und ich finde auch, selbst wenn die Berichterstattung geht, dass es moderner ist, kommt auch trotzdem immer am Anfang dieser Satz, bei bla 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 wird nicht wie bei Oma gestrickt. Also,
Ja,
dass es immer so
immer, ja.
hervorgehoben wird, dass es überhaupt diese Verbindung mal hatte,
Ja,
sozusagen.
ja.
Das finde ich so schade. Mal davon abgesehen, ist es ja auch, warum ist es bei den Handarbeiten schlimm, dass es wie bei Oma ist, während das jetzt zum Beispiel bei Sachen wie beim Tischlern oder sowas, da wird
Ja.
es ja extra herausgekehrt, dass es
Ja,
wie
ja.
damals war. Und
Ja,
beim
ja.
Handarbeiten ist es was Schlimmes.
Ja, es nervt
Warum?
auch echt ein bisschen. Also ich schreibe von Zeit zu Zeit auch mal einen Leserbrief. Also ich, ja, mich
Stimmt, das
ärgert
wäre mal eine konsequente Sache, dass da
das.
wirklich mal. Aber ich glaube, viele machen sich, also viele Journalisten machen sich da, glaube ich, gar keine Platte, dass das eigentlich,
Ja.
dass ja im Endeffekt jedes Handwerk mal von Großeltern gemacht wurde,
Ja.
sozusagen. Also das ist ja
Ja.
jetzt bei allen so.
Ja, aber es minimiert natürlich schon ein bisschen auch, finde ich, so diese Fe oder Fertigkeiten, die dahinter
Ja.
stehen. Also das ist so, als ja, unsere Oma, die hocken da und machen so. Und aber wenn
Ja.
jetzt jemand sagt, ja, strick mal ein paar Socken, dann kriegen die meisten Leute eine Panikattacke, weil so eine Ferse. Also ne,
Ja,
alleine da.
ja.
Oder ich meine, ja,
Das
Kleidung selber
stimmt.
herstellen, das ist auch eine Fertigkeit. Das ist ein Beruf auch, ne?
Ja,
Also
na klar.
ja.
Ja. Das macht man ja, also gerade alleine schon, wenn es halt wirklich auch der Körperform passen soll und nicht einfach nur
Ja.
quadratisch praktisch gut sein
Ja.
soll. Das ist ja schon wirklich auch schwer, das anzupassen, gerade wenn man es jetzt ganz alleine machen muss. Wenn man
Ja.
jetzt noch jemanden hat, der ein bisschen messen kann und so weiter, da habe ich zum Beispiel ganz große Probleme. Also ich habe jetzt nicht so die schlanke Form, die jetzt in die meisten Sachen passt, die man kaufen kann. Und da habe ich halt immer das Problem, wenn ich was anprobiere, dann ist es halt entweder zu groß und dann passt es aber in der Breite.
Ja, kenne ich, ja.
Aber wenn ich die kleinere Größe kaufe, passt es in der Breite wieder nicht. Aber der Rest würde passen. So,
Ja, ja.
toll. So, und das, die Konse und mal davon abgesehen, dass auch die Qualität der Klamotten auch immer weiter abgenommen hat. Ich finde
Ja.
es so schwierig inzwischen in der Preiskategorie, die ich mir leisten kann, überhaupt was zu finden,
Ja.
was mir jetzt so, ich habe Bekleidungstechnik studiert und seitdem, ich gehe in den Laden, ich sehe dann halt, wie kacke die Nähte sind. Ich
Ja.
weiß, dass wenn ich das einmal in die Waschmaschine packe, dann kannst du das danach, dann sieht es nicht mehr so
Ja.
schön aus. Mit, gerade
Ja.
bei so Stricksachen.
Ja.
Das sieht halt nur beim Kaufen schön aus.
Ja.
Und schön, gerade diese flauschigen Sachen so, ne?
Ja.
Und ich finde das so schwierig, aber umgekehrt ist es auch nicht ganz einfach, einen Schnitt zu finden und den anzupassen, dass es einem passt, wenn man das alles alleine machen muss. Also ich finde
Ja.
schon, aber da gibt es, glaube ich, auch inzwischen mehr Workshops, wo man hingehen kann, wo man das vielleicht anpassen kann. Aber das ist natürlich wieder so viel extra Aufwand, den man dann betreibt, um einen Hosenschnitt zu machen oder einen Oberteilschnitt zu machen, ne?
Gibt auch gute Programme, und ich glaube, da liegt dann eher so die Zukunft, ne? Dass du deine
Ja.
Maße eingibst und dann so ein
Stimmt, ja.
Maßschnitt bekommst für dich.
Stimmt.
Das ist eigentlich die beste Lösung, denke ich
Aber
mal.
da fängt es schon mal an, dass du an der richtigen Stelle messen musst.
Ja, aber das kann man lernen.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Und ja, nee, das. Und da ist wieder dieses selber gemacht, hat eben manchmal auch irgendwie so ein Stigma, dass man eigentlich immer versucht, dass es so wenig wie möglich selbstgemacht aussieht
Ja.
oder als Kompliment kommt. Oh, das hast du selber
Ja.
gemacht, das sieht gar
Ja.
nicht selber gemacht aus, wo
Ja.
man so merkt,
Ja.
muss
Ja.
denn selbstgemachtes immer blöd aussehen oder warum?
Aber ich merke, das verändert sich schon auch mit der Zeit jetzt langsam, weil viele Leute es einfach auch richtig toll können. Also,
Ja.
ne, auch während der Pandemie, ja, zum Beispiel gerade beim Nähen. Ich habe viele Freundinnen, die haben angefangen oder verstärkt jetzt auch ihre eigenen Kleidungsstücke genäht. Also die können das mittlerweile so super. Ich habe eine
Ja.
Freundin, die hat sich gerade eine Jeans genäht. Die ist perfekt.
Ja, krass.
Jeans, ich meine,
Ja.
ja.
Ja. Und ich glaube, je mehr das machen, desto mehr Wertschätzung kommt auch, weil das ja trotzdem seine Zeit braucht. Also ich sag mal so, der Prototyp oder das erste Mal, wenn man was macht, dauert natürlich unendlich viel länger.
Ja.
Aber wenn man jetzt die zweite Jeans dann oder die dritte, die dauert ja dann bei weitem nicht mehr so lange.
Nee, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, was für einen krassen Einfluss eigentlich diese Corona-Zeit hatte auf die Kreativszene. Im Positiven, weil
Ja.
einfach so viele Leute mehr Zeit hatten,
Ja.
um bestimmte Sachen außerhalb auszublenden oder sich
Ja.
vielleicht auch ablenken wollten von diesen ganzen Sachen und dann gedacht haben, okay, ich wollte schon immer mal, jetzt mache ich das mal so,
Ja.
ne?
Ja.
Ja, das ist schon echt Wahnsinn. Und ich sage es immer wieder, niemand hätte jetzt, wäre jetzt auf die Idee gekommen, dass wenn jetzt so eine Pandemie kommt, dass das zur Ursache hat, also dass es der Auslöser dafür ist, dass viele Leute kreativer werden.
Ja.
Das verbindet man jetzt nicht so miteinander, ne?
Ja, aber das ist ja, naja, gut, wenn man so überlegt. Ich meine, ich sag mal, ein Mangel an was auch immer, ne? Also der schafft ja meistens
Das
Kreativität oder
stimmt.
Einfallsreichtum, ne? Dass man halt damit umgehen muss. Also sonst ist man ja gewohnt, dass alles immer permanent verfügbar ist, was man
Ja.
gerade möchte oder so. Und ich finde das eigentlich super, wenn dann irgendwie mal was eben nicht da ist, ne? Und man guckt, okay, wie mache ich jetzt das Beste draus, so.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen ist auch hier im Osten, sage ich mal, auch vieles noch normaler, dass man Handarbeiten zum Beispiel macht. Meine Mutter hatte mir das mal berichtet, die ist halt in den Süden gezogen, nach in Richtung, was ist das, Baden-Württemberg. Und da waren überall an diesen klassischen Spazierwegen, wo auch, also in der Stadt hat sie gewohnt, und da waren überall so Himbeer- und Brombeersträucher. Und da hat sich nie jemand was genommen. Und so als typischer Ostler, man geht da halt mit seiner Dose hin, packt sich das ein. Und dann hat sie so, und sie war halt dann so total schockiert, dass niemand das gemacht hat und sie auch erstmal komisch angeguckt wurde. Aber dadurch, dass sie das gemacht hat, haben dann halt Kinder gefragt, hey, was machen die Frau da oder so? Und irgendwann haben dann auch andere Leute geguckt, guck mal, da sind ja Bären, aber viele wissen gar nicht, dass man das essen kann. Also viele denken ja dann halt, weil da halt ein Hund hingekackt hat, dann funktioniert, darf man das nicht mehr. Aber wenn man jetzt nicht gerade vom Boden aufhebt, dann ist das ja eigentlich, ist das ja nicht so ganz so
Kann man
dramatisch.
ja auch waschen, ne? Also,
Ja, das auch noch,
ja.
aber weiter oben ist es ja jetzt nicht so, so hoch pinkeln die ja jetzt nicht die
Nee,
Hunde.
nee. Ja, das ist bei uns. Ich wohne ja hier im Umland von Hamburg, in einer großen, also es ist ein großes Agrargebiet. Und hier siehst du dann auch im Herbst tatsächlich die vielen Erntehelfer, die aus Osteuropa kommen, immer jeden Sommer, die radeln hier auch rum und holen die Birnen von den Birnenbäumen an der Straße. Die anderen fahren alle vorbei und lassen da die voll behangenen Bäume
Also
stehen.
hier ist das auch so, wir haben auch sehr viele Obstbaumalleen. Also man muss mit dazu sagen, wir wohnen hier auch wirklich in einem Gebiet. Wir haben zwar sehr viele Felder, aber wir haben halt die typischen Brandenburger Alleen so, ne? Und wir haben hier auch sehr viele Blühstreifen und Insektenschutzstreifen, wo eben sehr viele Hecken gemacht werden. Und da sind auch viele Obstbäume drin. Und da sehe ich das auch immer jeden Herbst. Da muss man schon echt schnell sein, dass man noch was abkriegt von den Bäumen sozusagen. Das finde ich schon ganz schön, weil in der Stadt es ja schon ein bisschen schwieriger ist, überhaupt was zu finden. Aber jetzt zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, dass in den Planschbecken, also immer da, wo so Planschen waren, also ich weiß gar nicht, wie heißt das normale Wort dafür? Heißt es auch woanders Plansche? Also du weißt,
Ja,
was ich meine.
schon, ja. Ich
Okay.
glaube so.
Nicht, dass ich jetzt so ein Berliner Wort nehme, was keiner kennt oder so. Dass da immer oft Süßkirschbäume waren, traditionell hier so in der Gegend. Und dann konntest du im Sommer als Kind dann einfach in den Baum reinklettern und hast dann da die Kirschen gegessen. Ja.
Herrlich,
Und ich finde, dass das halt viel verloren geht, gerade weil eben viele Menschen in Städte ziehen und in Städten wohnen, dass da das Umfeld gar nicht so gestaltet ist, dass man das überhaupt mitbekommt, dass das geht, ne? Ja. Und da, ich glaube,
Ist
das
ja
meiste, was man da noch
spannend.
mitbekommt, ist vielleicht auch im Kindergarten, dass man darüber noch.
Ich versuche das schon auch meinen Nichten zum Beispiel einfach, aber so mühelos, ne, dass sie einfach auch dabei sind, so wie ich das bei meiner Oma gesehen habe. Da war immer irgendein Pott auf dem Herd, in dem was eingekocht hat. Und wenn man dann im Winter so eine Marmelade hat oder so einen Saft, ich finde das ja total toll.
Ja, auf jeden Fall.
Schmeckt ja auch richtig gut. Ja, eben.
Das mache ich mit meinen kleinen Nichten und Neffen auch. Wenn die zu Besuch kommen, dann wird erstmal der Garten geplündert. Dann werden die Erbsenschoten ausgepackt und die Eier eingesammelt. Und ich finde das so schön, weil die ja dann auch was zu tun haben, ne? Dann ist halt, inzwischen kommen die schon rein, wissen ganz genau, ah, da ist das und da ist das. Und dann wird dann erstmal geguckt, ob das schon so weit reif ist. Und dann geht mir richtig das Herz auf, wie schnell die das auch annehmen und wie natürlich das für die auch ist.
Genau, dass man darf da gar nicht so ein großes Ding draus machen.
Nee, das stimmt. Ja, nee, das ist auf jeden Fall schön. Auch dass inzwischen auch der Trend auch mehr dazu geht, das Kindern nahe zu bringen und das nicht nur ja, diese klassischen Entwicklungssachen gefördert werden, halt, dass man mit den Kindern die ganze Zeit Memory spielt und so Sachen, sondern dass auch wirklich diese Verbindung mit der Natur eben wieder mehr in den Fokus rutscht.
Ganz wichtig.
Ja. Wo kann man dein Buch bestellen?
Also im Moment ist es ja, gibt es ja nur oder bis jetzt nur noch diese oder nur die Hardcover-Ausgabe und der Verlag, bei dem ich bin, der vertreibt eben nur über seine Zwischenhändler. Also das gibt es schon online, also bei vielen Wollgeschäften oder auch im Wollgeschäft vor Ort. Und nächstes Jahr kommt das Buch aber auch als Paperback-Version raus. Ich weiß aber noch nicht wann. Ich denke mal auch erst im Herbst. Also es kann noch ein bisschen dauern. Und das wird dann, ich sag mal, in den regulären Vertrieb gehen. Also im Buchhandel, Amazon und
Also
so.
jetzt ist es schon eher sozusagen online, aber auch schon in deutschen Wollshops
Ja,
sozusagen.
in ganz vielen deutschen Wortshops. Also wenn man das googelt, findet man das eigentlich. Und
Alles
ich
klar.
gebe auf Deutsch und auf Englisch. Also
Das hatte ich
Sprachen.
auch gesehen. Hattest du das sozusagen auf Deutsch geschrieben oder hattest du beide Versionen schreiben
Also
müssen?
ich habe es ein bisschen verrückt gemacht. Ich habe es auf Englisch geschrieben und
Was man halt so macht, ne?
zurück. Warum? Ja, Naja, erst das Problem ist, als es quasi fast fertig war, bin ich leider ziemlich krank geworden, habe ich Corona bekommen und dann ging erstmal gar nichts mehr. Damit habe ich heute immer noch zu tun. Dann mussten wir gucken und haben ja gesagt, okay, erstmal Fokus auf die englische Version, die ist wichtiger. Und deswegen haben wir die englische fertig gemacht und dann haben wir aber noch gesagt, okay, die deutsche wäre schon noch schön dazu. Und ja, einfach, wenn man die Wahl hat und gerade bei so einem Thema mit so viel Fach. Begriffen und dann habe ich es quasi nochmal zurück übersetzt, hatte aber tolle Hilfe, zum Glück. Es war ein bisschen,
Ja,
ja.
auf jeden Fall. Ich finde das auch manchmal gar nicht so einfach, bei so sehr spezifischen Techniken überhaupt einen deutschen Begriff zu finden.
Ja, und das ist viel, also ich musste da echt auch ein bisschen kürzen, ich sag mal die schönen Stellen, aber die inhaltlich nicht ganz so wichtig waren. Weil das Deutsche ist dann viel umständlicher oft in so Institutionen und fand manche Wörter auch extrem schwer zu übersetzen, zum Beispiel also Knitter oder Maker, ne? So diese
Stimmt. Macher
englischen
sagt man jetzt
Wörter.
nicht so. Das ist eher so
Ja,
aus der
genau. Ja. Ja.
Finanztypenbranche.
Also haben
Ja, das
wir uns
stimmt.
echt ziemlich einen abgebrochen. Aber es ist gut geworden.
Also ich finde auch, dass das Englische von als Sprache jetzt so mehr geeignet ist, um so Tätigkeiten kurz zu beschreiben.
Ja,
Und
absolut.
auch, und das Deutsche ist so ein bisschen philosophischer irgendwie manchmal.
Ja, ein bisschen umständlicher
Ja,
einfach.
das stimmt. Das merke ich auch immer, wenn ich meine E-Books oder sowas übersetze. Das wird immer länger im
Ja,
Deutschen.
ja.
Ja. Aber andererseits finde ich es auch ganz cool, dass wir einfach so erfundene Wörter machen können, wo man einfach jetzt hier Tassenhalter, Untersetzer, Dingensbums irgendwie, also man einfach das so aneinander hängen kann, aber jeder versteht trotzdem, was gemeint ist, obwohl es eigentlich ein
Stimmt.
komplettes Fantasiewort ist.
Ja, stimmt.
Ja. Nee, das ist schon ganz witzig. Okay, also dann verlinke ich auf jeden Fall das Buch, dein Buch noch unten in der Videobeschreibung. Und ich bin immer super froh, wenn es überhaupt deutsche Stickbücher gibt, die so ein bisschen, die eben nicht so sehr nur Kreuzstich und also
Ja.
so ganz alte Motive immer so machen. Und ich finde es schon sehr schön, dass die deutsche Stickbranche sich überhaupt jetzt entwickelt hat. Das hätte ja auch nicht passieren müssen,
Ja.
sozusagen. Aber ich merke sehr deutlich, dass so experimentelle Sachen, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Haare sticken oder sowas, dass das überhaupt nicht, also das ist schon wieder zu speziell,
Ja.
dass sich das Menschen
Ja.
gar nicht so wirklich, also ich glaube, dass hier in Deutschland auch noch viel mehr dieser Fokus darauf liegt, praktische Sachen haben zu wollen. Und da
Ja.
ist natürlich dieses auf Stick, auf Pullover oder sowas zu sticken natürlich ein ganz großes Thema, weil
Ja.
das wieder einen Zweck hat, so, ne?
Ja. Und du kannst auch Sachen gut, also so Upcycling, weißt du, der Gedanke, dass du, wenn du irgendwo einen Fleck hast oder so, da kannst du ja auch, das ist natürlich super deutsch, ne, aber super praktisch, dass du dann da was drüber stickst oder.
Und ich finde auch, gerade wenn man jetzt viel Naturmaterial nimmt, ich habe halt jedes Jahr wieder das Problem, dass ich Mottenlöcher habe. Hast du
Echt?
da irgendeinen Tipp?
Ich habe zum Glück hier nie Motten, aber also meine Pullover, die habe ich tatsächlich auch in diesen großen Ziploc-Beuteln von IKEA. Die gibt es ja da in so 20er-Packs oder so. Und die, also in die größte Größe passt genau so ein Pulli. Und also ich packe die, also zumindest im Sommer, wenn ich die nicht trage, packe ich die alle in Ziploc.
Ja, also ich habe irgendwie schon immer mit Motten zu kämpfen hier. Und hier ist es jetzt auch wieder. Und dann siehst du dann, dann bist du froh, okay, ich habe jetzt schon lange keine mehr gesehen. Und dann sieht man wieder irgendeine so,
Oh
die haben so eine
ja.
bestimmte Art zu fliegen. Und dann
Ja.
weißt du sofort, nein, irgendwo ist
Ja.
was.
Voll provokant.
Und dann muss man natürlich erstmal rausfinden, ist das jetzt eine Lebensmittelmotte oder
Ja,
ist das, das ist ja
ja.
schon fast nicht mehr so schlimm, ne?
Ja.
Aber
Also
das
was sie halt hassen, das weiß ich so von uns vom Theater, vom Fundus, wenn Sachen umgeräumt werden. Also wenn man es denen ungemütlich macht, indem man seine Sachen öfter mal umräumt und lüftet und aussaugt die Ecken, das, aber da muss man halt dranbleiben und das ist natürlich so.
Und
Arbeit.
dann macht man es ein paar Monate nicht und zack,
Ja,
sind sie wieder
genau.
da.
Und zack, sind sie wieder da.
Vielen Dank, dass du dich mit mir unterhalten hast. Es war auf jeden Fall sehr spannend, mal so in deine Welt reinzugucken. Und ja, ich freue mich, dass du mit dabei warst.
Ja, danke für das schöne Gespräch.
Diesen und weitere Fadengespräche findest du in dieser Playlist. Jeden ersten Sonntag im Monat kommt eine neue Episode dazu. Abonniere also gerne diesen Kanal, um keine neue Episode zu verpassen. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Handarbeit und bis zum nächsten Mal.